du wirst dich selbst Stück für Stück einfach immer mehr verleugnen. Und das ist wie so ein Tod auf Raten. Also deine eigene Persönlichkeit stirbt immer mehr. Und im schlimmsten Fall hat sie noch nie gelebt. Wenn du mal in diese Energie reingehst, was ist Lästern? Ein Bewerten, ein Ablenken von mir selbst, ein Vergleichen. Warum muss ich andere kleiner machen, damit ich mich größer fühle? Warum muss ich ein richtig und falsch irgendwo benennen, was ja scheinbar dazu führt, dass ich von mir ablenken möchte? Und was bringt mir das? Also was habe ich wirklich davon, wenn ich über andere läster? Also ist es wirklich ein schönes Gefühl? Ist das wirklich ein tolles Gefühl? Möchte ich mich wirklich so fühlen? Und gleichzeitig geh mal davon aus, dass was du tust über andere, machen auch andere über dich. Wie fühlt sich's an, zu wissen, okay, sitzen jetzt gerade woanders, 2, 3 Mädels irgendwie zusammen und lästern über dich. Wie fühlt sich's an? Ja. Und mein Credo ist immer, gib das in die Welt, was du bereit bist, auch zurückzunehmen. Also lass das an Energie frei, was du auch in der Resonanz wieder zurück hast, haben willst. Und wenn du Dinge in die Welt säst, was du nicht zurückhaben willst, dann hör auf damit, diese Dinge in die Welt zu geben. Und einer der größten Schlüssel in unserer Menschheit, wenn es um Energie geht, wenn es um Entwicklung ist, aufzuhören zu bewerten und zu erkennen, wie oft bewertest du dich denn überhaupt? Also bei dir mal selbst so aufzuhören, dich zu bewerten und zu sagen, okay, das habe ich gut gemacht, das habe ich schlecht gemacht. Ja, natürlich ist es auch gut, mal zu sehen, das habe ich gut gemacht. Aber gut und schlecht, wer bewertet das? So, mir geht's gut, ich mache das, weil es mir gut tut, nicht weil ich es für richtig halte. Ich mache das, weil es mir ein schönes Gefühl bringt. Ich mache die und die Dinge, weil ich mich dabei gut fühle, weil ich mich frei fühle, ich folge der Freude. Also sind das und das die logischen Konsequenzen in meinem Handeln, dass ich mich so und so in der Welt bewege, damit ich für mich Freude empfinde. Und wenn wir da ansetzen, das sind die einfachsten, die schnellsten Dinge, die sind alle kostenfrei. Also ich höre ganz, ganz oft, ja, Bettina, deine Mentorings sind so teuer oder die Seminare, ich würde ja gerne, aber ich kann es mir nicht leisten. Wir sind nicht abhängig von finanziellen Dingen, dass wir unser Leben, unser Mindset, unseren inneren Zustand, unser Leben verändern. Die Frage ist, wo stehst du, wo willst du hin und was für eine Ressource brauchst du, um von A nach B zu kommen? Und selbst wenn das ein Seminar ist, wenn das eine Ausbildung ist, wenn das eine Weltreise ist, wenn das ein großes Boot ist, dann guck immer, was kann ich trotzdem jetzt schon tun? Ich nehme mal gerne dieses Beispiel, wenn Menschen sagen, ich will auswandern. Ich kaufe mir irgendwann mal einen Camper und ich mache eine Weltreise. Okay, was sendest du denn gerade in die Welt? Wie lebst du denn gerade? Ja, jetzt muss ich noch arbeiten, weil ich muss das Geld verdienen und wir haben ja das Haus. Und okay, wie sieht dein Haus aus? Ja, wie meinst du das? Na, bist du startklar? Hast du deinen Keller schon ausgeräumt? Hast du aufgeräumt? Bist du startklar im Sinne von, wenn die Möglichkeit aufgeht, dass du morgen losreisen könntest, könntest du dann hoch? Nee, also da brauche ich erstmal noch ein paar Wochen, bis ich alles ausräume, bis ich das alles sortiert habe. Also so einfach geht das nicht. Also gebe ich überhaupt die Energie in mein Leben hinein, dass mein Leben mir glaubt, dass ich das will? Glaubt mir mein Leben, mein Traum, wenn er mir gegenübersteht, glaubt er mir das, dass ich ihn leben will? Meine Vision, nimmt die mir das ab, dass ich für sie lebe? Also was tue ich denn tagtäglich dafür? Das heißt, gucke ich, dass ich meinen Konsum so einschränke, nicht mehr einzukaufen, sondern eher meine materiellen Dinge loszuwerden? Gucke ich, dass ich mich eher dementsprechend ausrichte, leichter und freier zu werden? Oder nehme ich den 5. ehrenamtlichen Job an? Oder verpflichte ich mich, hier in einem Beirat zu sein? Verpflichte ich mich, da Trainer zu sein? Verpflichte ich mich, hier noch mit in einer Gruppe anteilig beizutragen? Oder sage ich, du, danke für die Ehre, dass du an mich denkst, dass ihr mir das zutraust. Aber ich bin mit den Gedanken eher da, dass ich das Land verlassen möchte. Deswegen möchte ich mich nicht mehr weiter verpflichten. Auch wenn ich es dann 5 Jahre trotzdem nicht tue, sende ich in die Welt. Ich stelle mich dafür nicht mehr zur Verfügung, hier an diesem Ort einen Input zu geben. Also da wirklich ehrlich mit sich sein, wo ist meine Ausrichtung und wie verhalte ich mich? Ist das kohärent?
Also das einfach runterbrechen, wohin ich auch möchte.
Ja.
Wo kann ich jetzt damit im Kleinen vielleicht starten. Weil klar, ich habe auch die letzten Wochen, habe ich dann Insta-Stories geguckt und ich könnte mir schon vorstellen, dass der andere sagt, ja, du redest dich halt leicht und dann High Frequency ist ja super gut, ne? Da gehe ich da in das Restaurant, da fliege ich in die Welt. Das ist aber für mich irgendwie gerade nicht möglich. Aber auch da, glaube ich, sind es ja die kleinen Dinge, die ich tun kann. Und ein Lächeln kostet nichts. Mit Freude in die Welt zu gehen, kostet nichts. Wie so viele andere Dinge, die gute Energie senden. Ich sag mal, auch Blumen kannst du im Zweifel von der wilden Blumenwiese dir holen. Die musst du auch nicht im Blumenladen kaufen. Also, glaube ich, da zu verstehen, dass ich eben in diesen kleinen Schritten anfangen kann, um in dieser hohen Frequenz zu sein und dass das Große dann vielleicht folgen darf, wenn ich es denn möchte, aber das nicht die Herausforderung oder die Basis sein muss, um überhaupt in dieses Leben zu kommen.
Absolut. Also wenn nicht, was ist der kleinere Teil davon? So, wenn ich jetzt mein Haus am Meer manifestiere, ich möchte am Meer leben mit der Sonne und so weiter. Wie viel Zeit verbringst du jetzt aktuell draußen an einem Wasser? Ob das jetzt der Fluss ist, ob das ein kleiner See ist. Also wie viel Aufwand bist du es dir wert, da vielleicht eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mit dem Fahrrad hinzufahren oder auch mit dem Auto oder zu Fuß zu gehen? Also was ist das nächste Gewässer, was du in der Nähe hast, wo Natur ist? Wenn du sagst, oh, ich bin so gerne an der Ostsee, an der Nordsee, weil ich den Wind um die Nase wehen mag, gehst du auch raus, wenn vor deiner Haustür gerade der Wind weht und fängst auch an, den zu genießen. Boah, ich will ein Haus am Meer, ich will in der Sonne sein. Ja, wenn draußen die Sonne scheint, legst du deinen Tag so, guckst du, dass du deine Ressourcen so verwendest, dass du dann in der Sonne Zeit hast oder so. Nee, das kann ich jetzt nicht machen, weil ich muss jetzt noch aufräumen. Nee, heute habe ich keine Zeit für die Sonne, weil ich muss das und das noch vorbereiten. Also wie flexibel bist du, mit dem Leben mitzuflowen? Also nimmst du das Leben so, wie es passiert und holst dir die Ressourcen raus? Also ich gucke, dass ich, und wenn ich mich nur mit einem Espresso schnell 5 Minuten in die Sonne raussitze zwischen 2 Calls, die ich habe, weil ich ein absoluter Sonnenmensch bin und ich genieße das und dann sind die 5 Minuten für mich wertvoll. Natürlich könnte ich in den 5 Minuten auch schnell was anderes machen, aber wenn die Sonne da ist, wird die Sonne mich sehen, weil ich will sie sehen. Also was ist das Große, was du erreichen willst und was kannst du im kleinstmöglichsten Moment da rausholen? Wenn du nach Spanien willst, weil das dein Traumziel ist, dann hol dir so viele spanische Momente in dein Leben. Und selbst ob du spanische Musik hörst, ob du einen spanischen Podcast hörst, ob du einen spanischen Film anguckst, du spanisches Essen isst, was auch immer, aber hol dir diese Vibes in dein Haus. Wenn du, weiß ich nicht, nur ein Lied tanzt auf diese Musik, aber hol dir dieses Gefühl, weil das, was du sendest, das, was du nährst, davon bekommst du mehr. Das heißt, umso mehr du sendest in diese Richtung, umso mehr wird dir das Leben diese Möglichkeiten geben. Auf einmal lernst du vielleicht zufällig, weil es fällig ist und es dir zufällt, Menschen kennen, die genau dort wohnen, wo du hin willst. Die vielleicht genau das Erlebnis gemacht haben und auf einmal gehen Türen auf und du lernst Menschen kennen, wo Möglichkeiten entstehen, die vorher gar nicht da waren. Aber das Leben hat überhaupt gar keine Türen, die du entdecken kannst, wenn du keine Achtsamkeit da hineingibst.
Wie siehst du die Aspekte Zufall und Schicksal?
Gibt's für mich nicht.
Sondern?
Für mich ist Zufall die Sprache Gottes, um anonym zu bleiben. Weil, also ich kann nur von meinem Leben sprechen in dem Fall und natürlich auch von vielen, die in meinem Leben sind. Aber ich weiß nicht, wie oft ich in der Woche sage, das kannst du nicht erfinden. Und eine Kollegin, eine in der Mastery-Teilnehmerin, die ich mittlerweile meine Freundin nennen darf, die hat irgendwann mal das ins Leben gerufen, die hat gesagt, das Universumsorchester hat gespielt. Und oftmals fühlt es sich genauso an, dass die Dinge so ineinander fallen, weil wir die Aufmerksamkeit haben, weil wir bereit sind, das Leben zu sehen, anzunehmen. Wenn ich natürlich die ganze Zeit mit einem Blickwinkel nach unten im Leben stehe, das heißt, ich habe ein eingeschränktes Blickfeld, wie so Scheuklappen, ich sehe nur meine kleine Welt und die ist doof und die ist blöd und das Leben ist gegen mich, dann habe ich eine niedrig schwingende Energie. Eine niedrig schwingende Energie gibt auch genau diese Haltung. Ich bin zurückgehalten, meine Energie ist komprimiert, ich bin dicht, da kann nicht viel fließen, da ist nicht viel Spielraum. Da hat das Leben nicht viel Möglichkeiten, mir Geschenke zu bringen, weil ich sie gar nicht wahrnehme, weil ich bin in meinem kleinen Kosmos, in meinem kleinen Universum. Bewusstseinsentwicklung, in die Tiefe zu gehen, ein tiefen Bewusstsein zu bekommen, heißt für mich, ich entwickle meinen Raum. Ich werde immer weiter. Ich bekomme immer mehr Ausdehnung, das heißt, ich bekomme immer mehr Überblick. Ich bekomme immer mehr Bewusstsein, wie hängen denn die Dinge im Leben überhaupt zusammen? Also wie agiert die Welt miteinander? Wie reagieren die Energiefrequenzen miteinander? Wie entsteht das? Und das ist so wie ein inneres Erheben, um eine höhere Überblicksposition zu bekommen. Auf einmal sehe ich nicht mehr nur meine kleine eigene Welt, sondern ich lerne auf einmal andere Welten kennen. Ah, okay, so kann man auch denken. Ah, das ist auch möglich, da habe ich noch überhaupt gar nicht dran gedacht. Und dann lerne ich auf einmal noch höhere Perspektiven kennen, weil ich neugierig bin und ich merke, ich werde leichter. Mhm. Boah, mit mehr Möglichkeiten, ich kann auf einmal atmen. Boah, es muss doch nicht so schwer bleiben, jetzt gibt es auf einmal Lösungen. Ey, cool, die haben das schon erlebt, die haben das schon gemacht. Spannend, auf einmal kriege ich eine Achtsamkeit auf die Lösungsebene und bin nicht mehr so in dieser Problemebene gefangen und denke mir, ey, cool, vielleicht gibt es da doch eine Lösung. Vielleicht muss ich mich damit nicht zufrieden geben. Und auf einmal kriege ich ein Gespräch mit. Ich öffne mich Menschen oder ich frage auch mal nach und traue mich, nach anderen Dingen zu suchen. Und ich werde sie finden. Und dann kriege ich noch eine größere Perspektive. Und auf einmal denke ich mir, okay, in die Richtung links ist jetzt nicht weitergegangen. Aber da auf einmal zeigt mir einer, rechts gibt es ja doch einen Weg. Und ich erhebe mich. Ich bekomme einen größeren Überblick. Auf einmal öffnen sich Türen und Toren und ich denke mir, ey, krass, das geht? Stimmt. Es gibt ja andere, die haben das auch schon gemacht. Und dadurch werde ich leichter, freier und das Leben kann mir immer mehr spiegeln, weil ich mehr sehe, weil meine Perspektiven größer sind. Und auf einmal erkenne ich viel mehr Chancen, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das ist dann der vermeintliche Zufall, das vermeintliche Schicksal. Nee, es war schon immer da. Du kennst vielleicht einen Moment, du willst ein Auto kaufen. Und auf einmal ist an jeder Ecke genau dieses Auto. Das war vorher schon da. Nur du hast keine Aufmerksamkeit drauf gegeben.
Die Frauen mit Kinderwägen, die dann plötzlich überall sind.
Ja. Genau, die, wenn du nur noch Schwangere siehst. Ja. Genau, das ist genau der Punkt. Oder auf einmal, du willst ein rotes Kleid haben und auf einmal haben alle ein rotes Kleid und jetzt will ich keins mehr, weil es hat ja jeder an. Also das ist so, wo ist deine Aufmerksamkeit? Energie folgt der Aufmerksamkeit. Die Sprüche kennen wir alle, aber mach es dir bewusst, es ist genau so. Was nährst du? Wenn du Freundlichkeit nährst, wenn du Wohlwollen nährst, wenn du Unterstützung nährst, wirst du sie bekommen. Lässt du sie zu, wenn sie dann da vor der Tür steht, machst du die Tür auf. Das ist halt das Nächste. Wenn wir uns Dinge wünschen, du wünschst dir eine tolle Beziehung und auf einmal ist sie möglich. Und dann traust du dich nicht.
Das eine ist der Wunsch, das andere ist dann wirklich das zu leben. Ne? Wenn wir gerade schon in dieser Begriffsdefinition sind, wie siehst du denn das Wort Glück oder auch Unglück haben? Gibt's das?
Für mich ist Glück eine Entscheidung. Und zwar eine Entscheidung, es Glück nennen zu wollen, es sehen zu wollen, es zulassen zu wollen. Ich kann in jedem Moment das Glück sehen, wenn ich bereit bin, es zuzulassen. Jetzt hier zu sitzen, das machen zu dürfen, die Zeit von dir geschenkt zu bekommen, dass du da bist, mit einem so tollen Menschen wie mit dir, über meine innersten Themen reden zu dürfen und jemand da sitzen zu haben, der sagt, Bettina, du musst sichtbarer werden und wir machen das jetzt zusammen. Also übrigens danke an der Stelle, weil ich kann euch sagen, ohne Mary wird es das jetzt hier gerade nicht geben, weil sie hat ihr Bestes gegeben, um mich festzunageln und wir machen das jetzt hier. Und ich freue mich, dass das so passiert und das ist für mich Glück. Glück zu haben, so einen Menschen kennengelernt zu haben, dass es dich gibt. Glück zu haben, so leben zu dürfen. Glück zu haben, dass ich aktuell gesund aufstehe. Und auch da habe ich schon andere Momente erlebt. Glück zu haben, dass ich diese Arbeit tun darf, die ich jetzt gerade tue. Obwohl, wenn ich nüchtern zurückblicke, ich es durchaus als extrem schweren Weg sehen könnte. Ich könnte sagen, das habe ich mir hart erarbeitet und schließlich habe ich mir das verdient. Nein, ich bin glücklich darüber, dass es so ist. Und wenn ich mich dafür entscheide, werde ich in jedem Moment Glück finden. Bin ich bereit dazu, das zu tun? Also bin ich so offen, dass ich sage, ich möchte das Glück sehen oder will ich nur das Unglück sehen?
Schöner Perspektivwechsel. Ich glaube, da fühlen sich viele durchaus auch ein bisschen getriggert, weil es ist ja immer einfacher zu sagen, naja, guck dir doch an, der Nachbar da drüben, der hat jetzt im Lotto gewonnen. Ist doch Glück. Oder der andere hat im Hotel letztens ein Upgrade bekommen. Ja, der hat halt Glück gehabt. Ich glaube, von den Beispielen könnte man jetzt doch irgendwie 50 bringen.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Über 90% der Lotto-Millionäre sind nach 2 Jahren mit weniger Geld da, als sie vor dem Lottogewinn waren, weil sie die innere Haltung gar nicht hatten, mit so einer Summe umzugehen. Mhm. Also werden sie alles dafür tun und dafür sorgen, dass es wieder aus ihrem Leben verschwindet. Also hat der vielleicht in dem Moment Glück und am Ende des Tages denkt er, ich hatte Unglück, weil ich habe falsch investiert oder ich habe hier, bin Betrügern auf den Leim gegangen, habe mein Geld falsch investiert in Dinge, die nicht nachhaltig waren, wie auch immer. Das kann ich jetzt dann sagen, okay, ich hatte vorher Glück oder Unglück, aber da gibt es so eine schöne Geschichte, die kannst du mal googeln, von einem Bauern, die Geschichte des Glücks. Und da geht es genau darum und die kann ich gerne.
Mit dem Pferd?
Ja, genau. Das ist so ganz kurz zusammengefasst. Da ist ein Bauer, dem läuft ein Pferd zu und dann sagt das ganze Dorf, oh, du hast aber Glück, da ist es wertvoll und du hast jetzt ein Pferd und es war ein wildes Pferd. Und der Bauer sagt nur, ob Glück oder Unglück, wer weiß das schon. Und dann möchte sein Sohn dieses Pferd zureiten und fällt vom Pferd und bricht sich das Bein. Und dann kommt das ganze Dorf und sagt, boah, dein Sohn hatte aber Unglück. Und der Bauer sagt wieder, ja, Glück oder Unglück, wer weiß das schon. Dann bricht der Krieg aus und alle Söhne müssen in den Krieg ziehen und sein Sohn muss nicht in den Krieg ziehen, weil er ein gebrochenes Bein hat. Das ganze Dorf kommt wieder und sagt, ja, dein Sohn hat aber Glück mit dem gebrochenen Bein, weil er nicht in den Krieg muss. Und dann sagt er wieder, Glück oder Unglück, wer weiß das schon. Und diese Geschichte setzt sich sofort. Also es ist immer die Frage, was machen wir draus? Aus welcher Perspektive sehen wir das? Und manchmal müssen wir vermeintlich Unglück haben mit einer Krankheit, mit etwas, was uns im Leben bremst, damit wir erkennen können, wo stehen wir denn gerade, damit wir aus diesem Hamsterrad aussteigen, aus diesem D-Zug mal rausgucken können, weil er langsamer wird und wir überhaupt mal erkennen können, wo stehen wir denn gerade. Mhm. Also so durchs Leben zu brausen, zu rasen und gar nicht mehr zu realisieren, wo wir sind, was passiert gerade um mich herum, weil ich gar nicht dazukomme, weil das Leben so schnell ist und ich gefühlt dem Leben nur hinterher hassle, dann braucht es manchmal ein vermeintliches Unglück, eine Situation, wo so dieser Holzpflock in die Speichen kommt, dass ich zum Stillstand komme, um mal zu sagen, okay, krass, wo bin ich denn gerade? Ich habe mich irgendwie verrannt, ich bin gar nicht mehr da auf dem Weg, wo ich hin will. Ich muss mal atmen und dann kann ich auch so eine Situation positiv sehen. Also kann ich in jeder Situation die positive Absicht erkennen, die positive Absicht des anderen, die positive Absicht des Lebens, die positive Absicht vielleicht auch von meinem Körper erkennen. Und wenn ich das geschafft habe, dass ich, egal was mir passiert, die Perspektive einnehme und mal kurz innehalte und sage, okay, was will mir das jetzt gerade schenken? Was ist gerade das Geschenk dahinter? Dann habe ich Leben verstanden.
Und manchmal darf das ja auch ein bisschen Zeit brauchen. Ja, also gerade in den düsteren Momenten, wenn wir über Todesfälle oder irgendwas dergleichen sprechen. Ich habe erst vor Anfang des Monats eine völlig mir unbekannte Person, ein Fußballer, der gestorben ist. Und ich habe gemerkt, wie mich das so unfassbar mitgenommen hat, einfach weil ich mir das so vorgestellt habe. 28, hat vor 10 Tagen geheiratet, hat 3 Kinder und verstirbt. Und das hat mich so kurz auch aus dem Leben gerissen, dass ich gedacht habe, so, wow, wo ist jetzt da der Gedanke der Fairness? Ist das jetzt nicht Unglück? Und klar, wird, es ist der Frau zu wünschen, dass sie irgendwann da sitzt und sagt, es war für irgendetwas gut oder ich bin dankbar für das, was wir hatten. Aber da natürlich zu verstehen, ist das jetzt fair? Hat das jetzt nichts mit Unglück zu tun? Oder warum passiert uns das? Ich glaube, da wird es herausfordernd.
Absolut.
Und da braucht es wahrscheinlich dann auch die Zeit, um dann diesen Gedanken zu haben, okay, was hat mir vielleicht das Ganze geschenkt? Oder wie kann ich mit Dankbarkeit zumindest auf das zurückgucken, was war?
Absolut. Und es wird Menschen geben, die werden es vielleicht nicht schaffen, in diesem Leben diese Perspektive zu erreichen, dass sie das Positive darin erkennen können, dass sie sehen können, okay, es hat auch einen Mehrwert gehabt, dass ein Mensch an der Stelle geht. Und ich glaube, das ist einfach menschlich und auch empathisch, da jetzt zu sagen, okay, kann ich mir nicht vorstellen und ich kann mitfühlen, wenn sie das nicht schafft.
Punkt, würde ich sagen, für heute.
Wir dürfen halt immer und immer wieder diese Perspektive zu uns zurückbringen. Deine Seele hat sich einen Weg ausgesucht, den du vielleicht nicht mal kennst und alle anderen schon gleich gar nicht. Und wer bin ich zu urteilen, was sich eine andere Seele ausgesucht hat? Und darüber in wirklich die spirituelle Ebene zu kommen, in dieses höhere Bewusstsein, dass dieser Planet Erde hier ein Trainingsfeld für Dualität ist, ist, glaube ich, extrem schwierig. Und dass wir da hinkommen, wird es auch sicherlich noch eine Weile dauern und manche vielleicht viel schneller, manche vielleicht auch nie. Doch es wird das Schicksal bleiben, was wir da in dem Moment sehen. Und trotzdem ist für mich Schicksal genau das, was passieren soll. Und diese Achtsamkeit des Lebens, diese Wertschätzung unserer Lebenszeit ist an der Stelle noch viel, viel wichtiger. Weil wir wissen nicht, was morgen ist. Wir wissen, wie viel Zeit vergangen ist, aber wir wissen nicht, wie viel Zeit in dieser Sanduhr noch drin ist. Und manchmal leben wir, als hätten wir unendlich Zeit. Also ich kann jedem nur raten, räum dein Leben auf, dass du jeden Moment in Frieden bist, dass du jeden Moment bist, bereit zu gehen, nicht umzugehen, sondern um frei zu sein. Wenn du bereit bist zu sterben, bist du bereit zu leben und zwar all in zu leben, weil du nichts mehr zu verlieren hast. Und ich kann mich an eine, die in meiner Ausbildung war, erinnern, wo wir echt sehr, sehr viel darüber gesprochen haben, über Schwangerschaften, über Kinderwunsch, über Kinderkriegen. Und die hat damals zu mir gesagt, Bettina, in dem Moment, wo du schwanger wirst, musst du bereit sein, ein Kind wieder freizulassen und es ziehen zu lassen. Und wenn du das nicht bist, bist du nicht bereit, Mama zu werden. Und ja, ich weiß, dass jetzt alle Eltern sagen würden, um Gottes Willen, das ist das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du dein Kind verlierst. Und ich wünsche es auch niemandem, dass er das erleben muss. Aber tatsächlich ist es das Leben. Wir wissen nicht, was die Kinder sich ausgesucht haben, was sich die Seelen ausgesucht haben. Wir wissen nicht, können wir für die Kinder morgen noch da sein, auch wenn wir es uns wünschen. Und diese Perspektive macht immer wieder für mich einen Blick auf für die Wertschätzung des Lebens, was jetzt gerade da ist, für diesen Moment, ihn zu genießen und anzunehmen und im Jetzt wirklich die Fülle zu erkennen und nicht das Leben so Tag für Tag abzuleben, zu hasseln, so noch 80 Tage, dann habe ich 3 Wochen Urlaub, dann kann ich endlich hin, boah, jetzt muss ich noch 3 Tage, dann ist Wochenende. Also dieses Hinterherhecheln, dieses überhaupt gar nicht Dasein, das Leben, die Lebenszeit tatsächlich zu verschwenden, deine Lebensenergie für Dinge zu investieren, die dich nicht glücklich machen, wo du glaubst, es anderen recht zu machen. Das sind all genau diese Perspektiven, die uns dafür bewusst werden. Und auch wenn sich's ganz, ganz krass anhört, vielleicht ist dieser Mensch genau auch für das gestorben, dass wir darüber reden, dass wir genau uns darüber bewusst werden, dass es eben nicht unendlich ist. Wir wissen es nicht.
Das ist der Vorteil, wenn man bei jemandem ist. Stichwort High Frequency Living, da kriegst du erstmal einen fancy Instagram Matcha.
Fancy?
Der sieht so aus, wie bei, ich sag mal, so einer Influencerin, die sagt, ich sitze jetzt gerade auf Bali.
Ja.
In irgendeinem Café und habe mir einen Matcha Latte bestellt. So sieht er aus.
Ja, aber das ist doch genau High Frequency Living. Muss ich auf einen Urlaub sparen? Muss ich irgendwo hinfahren, damit ich das dann habe? Oder hole ich es mir einfach nach Hause? Also ich genieße es, Menschen bei mir zu haben, Menschen einzuladen und es schön zu machen, aber du wirst keinen Unterschied merken, ob ich mir für mich alleine Frühstück mache oder ob ich für viele Leute Frühstück mache. Also ich mache mir mein Frühstück oder mein Essen generell genauso, als wären die tollsten Gäste da, weil ich bin mein bester Gast. Und genau das ist es halt, High Frequency Living für dich, sei es dir wert, dass du es für dich schön machst, dass du den Teller schön anrichst, dass du dir schöne Tassen gönnst, dass du ein schönes Glas hast, also all diese Alltagsdinge, dass du die Dinge gerne machst. Nicht für dich, ja, ich nehme die angeschlagene Tasse, die reicht schon für mich. Das Glas, das ist jetzt, ja, das ist schon so ein bisschen stumpf und nicht mehr so schön. Naja, für mich reicht es schon noch. Nee. Also gönn dir auch für dich eine schöne Tasse, ein schönes Glas. Und da geht es gar nicht darum, dass es teuer sein muss. Es muss dir gefallen. Mhm. Und wenn du für dich ein schönes Gefühl hast und dich schon drauf freust oder ich weiß, eine Freundin, die trinkt für ihr Leben gerne Cappuccino, aber die sagt immer zu Hause, boah, ich bin mir zu faul, dass ich mir da so einen Schaum mache. Also sich das wert zu sein, diese 1-2 Minuten, dann mach dir deinen Schaum zu Hause und genieß, dass du deinen Cappuccino mit Milchschaum auch zu Hause trinkst. Also wir geben so viel Geld auch aus für so viele Dinge, die uns nicht erfüllen. Also sei es dir wert, dass du dir mal so ein kleines Equipment zulegst, dass du auch zu Hause deinen Magic Moment oder deinen Bali Moment oder deinen Italien Moment nach Hause holst, wo auch immer du diese Vibes fühlst, wo dein Herz aufgeht.
Also weg von dem, was ich zum Beispiel auch in der Kindheit erlebt habe. Es gibt die Sonntagsklamotte, es gibt, wenn Weihnachten ist, wird das besonders gute Geschirr rausgeholt, weil da ist es was wert. Also einfach zu sagen, das Leben findet nicht an Weihnachten statt, sondern an den 364 Tagen, die eben auch sonst im Jahr sind. mach's dir einfach schön oder mach's dir so, wie es für dich passend ist, dass du dich wirklich wohlfühlst.
Absolut, da gibt es ein Kindheitserlebnis von mir, was einerseits gar nicht so schön war, aber sehr, sehr prägend. Meine Oma, die hat bei uns zu Hause gewohnt und ich habe die in meiner Jugend, ich weiß gar nicht, 15 oder 16 Jahre alt war ich, nachts polternd, stürzend vor meiner Zimmertür tot aufgefunden. Und die war ein sehr wichtiger Mensch in meinem Leben, weil sie einfach da war. Und die hatte quasi bei uns so zwei Zimmer im Haus. Und das war so ihr Rückzugsort und das war auch ihr Areal, da durfte auch nicht wirklich jemand rein. Und als wir dieses Zimmer dann aufgeräumt haben und ausgeräumt haben, haben wir in dem Schrank all die Weihnachtsgeschenke gefunden, all die Parfums gefunden, den neuen Schal, den neuen Pullover, die neuen Handschuhe, all diese Dinge. Und ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Ich habe da damals noch nicht drauf geachtet, aber es hat scheinbar niemand mitbekommen, dass sie die Dinge nie getragen hat. Und teilweise waren die Parfums noch in dem Geschenkpapier. Mhm. Und sie waren alle schlecht. Wir mussten sie alle wegschmeißen. Das heißt, sie hat ihr Leben lang darauf verzichtet, sich einen schönen Moment zu machen, gut zu riechen, das Neue, was man ihr geschenkt hat oder was wir ihr geschenkt haben, tatsächlich zu tragen und sich vielleicht für einen Moment auch gut darin zu fühlen. Und am Ende des Tages ist es in der Mülltonne gelandet.
Mhm. Erinnere ich mich auch noch, wir waren Weihnachten zusammengesessen und meine Eltern meinten, lass uns doch jetzt mal den Champagner holen und den köpfen. Er war halt schlecht. Er stand halt, ich weiß nicht wie viele Jahre in der Kammer, für einen besonderen Moment aufgehoben, der scheinbar jetzt an diesem Tag dann endlich eingetreten ist und es war halt zu lang. Und das war für mich, das war vor einigen Jahren ein prägendes Ereignis, wo ich mir gedacht habe, nee, ich möchte nichts mehr aufheben. Wenn mir jemand die guten Pralinen schenkt, die Flasche Wein schenkt, was auch immer, ich möchte es jetzt nutzen, weil ich möchte es jetzt nicht düster malen, aber ich weiß nicht, ob ich es in der Woche noch nutzen kann. Oder ob es dann vielleicht schlecht ist und ich diesen wunderbaren Moment verpasst habe, wie bei deiner Oma auch, zu sagen, ich gehe auch raus aus dem Haus und ich dufte herrlich, weil ich dieses fantastische Parfum endlich mal genutzt habe. Und sie hat es nie erlebt. Warum auch immer, ne? Also hat sie sich's aufgehoben? Oder was sie sich erst selber nicht wehrt? Oder ist ja die Frage, was ist das Warum dahinter? Warum sie es, war es zu gut? Also ich meine, ich kenne es auch von meiner Oma, die den guten Pullover von uns bekommen hat, den wir nie an ihr gesehen haben. Wir haben ihn auch nie im Haus mehr gefunden übrigens. Wo auch immer dieser Pullover gelandet ist.
Wer sich angesprochen fühlt, wer bitte bringt ihn zurück zu Mary, dass sie ihn in ihren Besitz nehmen kann. Ja, absolut. Also da an der Stelle, vielleicht verlinken wir es in den Shownotes, kann ich nur die liebe Katharina empfehlen. Mittlerweile eine ganz tolle Freundin von mir und ich durfte sie kennenlernen, weil sie mich gefunden hat über meine Meditationen und Kanäle und wir verbringen mittlerweile sogar Kurzurlaube zusammen und genießen uns gegenseitig sehr. Die ist Fashionistin, Stylistin und Influencerin, genau für diese Dinge und die sagt immer, nicht die Klamotte trägt dich, du trägst die Klamotte. Und sei es dir wert, dass du das, was du dir für einen besonderen Moment gegönnt hast oder gekauft hast, für einen besonderen Moment, den du kreierst, trägst. Mhm. Und schaffe die Momente, wo du es tragen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, ich will heute am Spielplatz ein tolles Kleid anhaben, dann zieh es an und es gibt eine Reinigung, du kannst es wieder reparieren und sollte ein Stück tatsächlich kaputt gehen, dann hast du einen schönen Moment gehabt, weil wie fühlst du dich? Also wie willst du dich fühlen? Und die Kleidung ist nun mal ein Teil unseres Ausdrucks und sie begleitet Menschen darin, dass sie ihren individuellen Ausdruck finden, nicht, dass sie eine Litfaßsäule sind, dass sie hier irgendwelche Markensachen anhaben, wo du das Gefühl hast, na okay, ich werde jetzt aufgewertet oder ich bin jetzt wertvoller, weil ich teure Sachen anhabe, sondern wo du deinen Style findest, deinen Stil findest, deinen Ausdruck, dich selbst auszudrücken, wo du dich fühlst, wie du bist, also dein Strahlen unterstrichen wird. Und eine andere Freundin hat beim Einkaufen, beim Shoppen immer diesen Satz gesagt, wenn wir was anhatten, was nicht so gepasst, dann hat sie immer gesagt, das tut nichts für dich. Und das ist so ein Satz, mal zu gucken, okay, tut das gerade was für mich, was ich mache oder auch nicht. Also wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, ich zieh jetzt die alten Dinge an. Tut das gerade was für dich? Tut das was für dein Gefühl? Tut das gerade was für deine Freude, deine Leichtigkeit? Oder wenn du was anderes anziehst, was tut das vielleicht für dich? Und da ein bisschen mutiger werden, dass du die Momente kreierst. Also egal, ob das jetzt mit einem tollen Kaffee ist, den du genießt und vielleicht auch noch in die Sonne dabei gehst, wenn du dein Espresso genießt. Oder wenn du sagst, nein, ich ziehe jetzt einfach das nur für mich an, damit ich mich schön fühle, weil ich mich dadurch vielleicht ein bisschen ja, getragener fühle in diesen Tag hinein.
Da kommt mir auch in Sinn, ein Influencer, ein Mann, der sich sehr gerne modisch kleidet. Und er hat ein Reel gemacht, wie er seine Kinder von der Kita abholt. Und manchmal, wenn er eben auch da Lust hat, dann sehr stylisch. Also man könnte meinen, er würde jetzt eher zu einer Modenschau gehen, als seine Kinder von der Kita abzuholen. Er hat dann nur eingeblendet, welche Zitate kamen und auch erklärt, welche Blicke kamen, als er so bei der Kita eingelaufen ist. So nach dem Motto, wie kann der nur? Du holst doch einfach nur dein Kind gerade ab. Wie stylst du dich denn? Willst du irgendwie besonders auffallen? Und wie er einfach nur das gelebt hat, was er ist, wer er ist und dafür beurteilt, verurteilt wurde, das kann jetzt jeder für sich entscheiden. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum es viele dann lassen. Warum soll ich denn in dem schicken Kleid jetzt zum Spielplatz gehen? Ich sehe die Blicke der anderen Mamas ja schon. Warum ich da jetzt in dem schicken Sommerkleid stehe, das gehört sich doch, dass ich da die Leggings anhabe, die dann im Zweifel auch dreckig werden kann.
Absolut. Und das ist einer von ganz, ganz vielen Momenten, wo du dir bitte, bitte, bitte bewusst machst, für wen lebst du? Und du lebst für dich. Du atmest für dich, du stehst jeden Morgen für dich auf. Und auch wenn du Familie hast, wenn du Kinder hast, trotzdem, du lebst für dich. Alles ist temporär im Leben. Wir begleiten Menschen für ein Stück weit. Menschen begleiten uns für ein Stück. Aber du bist der einzige Mensch, der vom ersten bis zum letzten Atemzug mit dir ist. Also realisier einfach, dass du der Fahrer in deinem Leben bist und nimm Platz auf deinem Fahrersitz. Dort ist dein Lenkrad. Dort sind alle Instrumente, die du brauchst, um vorwärts zu kommen. Du hast alles im Blick. Und sei nicht immer Beifahrer in einem anderen Auto oder im schlimmsten Fall sogar sitz nicht auf der Rückbank bei jemand anderen. Und genau darum gehst, du lebst für dich. Und wenn du dich gut fühlst, dann sei du es dir wert. Wer weiß, wen du inspirierst. Wer weiß, wer sich vielleicht auch Dinge denkt, die du nicht wahrnimmst und sagst, ey, toll, würde ich auch gerne. Oder nimmt sich sogar ein Beispiel und erinnert sich daran, hey, ich habe auch so ein tolles Kleid, das muss ich mal wieder vorholen. Also wo ist deine Perspektive? Sehen wir nur das, was andere im Negativen bewerten oder verurteilen? Oder geht auch vielleicht eine Tür auf, dass wir merken, dass jemand anders uns vielleicht einen schönen Blick zuwirft, dass jemand anders uns ein Lächeln gibt und vielleicht innerlich denkt, wow, cool, so einen Mann hätte ich auch gerne zu Hause. Oder ey, wie toll, dass die Kinder einen Papa haben, der ihnen vorlebt, dass es wichtig ist, auf sich zu achten, sich gut zu fühlen. Also die Medaille gibt immer zwei Seiten, aus welcher Brille, aus welcher Perspektive guckst du. Und die wichtigste Brille, die du bitte, bitte für dich nutzt, ist, dass du erkennst, dass du ausschließlich, wirklich ausschließlich für dich lebst. Und wenn du erfüllt bist, du die glücklichste Version bist von dir, dann bist du automatisch für alle anderen eine Bereicherung und ein Geschenk.
Und die Frage ist auch immer, ob wir die Blicke der Menschen immer richtig deuten. Ich bin erst vor ein paar Tagen im Zug gefahren und der kleine Mann wollte und wollte nicht einschlafen. Das ganze Abteil wusste Bescheid. Direkt neben uns ein Viererabteil, einer war am Arbeiten, der hat sich davon gar nicht beirren lassen und dann ein älteres Ehepaar und ein Mann. Und ich in mir bin schon zusammengebrochen, bin ständig mit ihm raus in den Gang und so, sorry, tut mir leid. Und war auch schon in diesem Gefühl drin, oh, die bewerten dich gerade, dieses Kind ist zu laut und so weiter. Und ich bin dann irgendwann später mit meinem Sohn so durch den Zug gelaufen und habe ihn versucht irgendwie zu beruhigen. Und alle drei sind mindestens 2-3 Mal an mir vorbei und haben ganz süß reagiert, haben nochmal gesagt, ob ich irgendwie Hilfe brauche und hat es sich dann beruhigt, aber ganz liebevoll. Und habe gemerkt, wie ich diese Blicke vollkommen falsch eingeordnet habe und mich damit so enorm unter Druck gesetzt habe, was gar nicht notwendig gewesen wäre. Und da ist auch die Frage, wie viele am Spielplatz sprechen es denn aus? Wie kleidest du dich? Es ist ja meine Bewertung im Außen, der guckt mich gerade an, aber warum guckt er denn? Vielleicht aus einer Sehnsucht heraus, ich könnte das ja auch mal so machen.
Absolut. Und die Szene, die du jetzt gerade erzählt hast, hat halt auch noch eine andere Ebene. wie fühlst du dich, wenn du dich unter Druck fühlst, wenn du das Gefühl hast, du störst jetzt die anderen, wenn du das Gefühl hast, ey, du hast jetzt die Verantwortung, dass dein Kind ruhig ist, damit es den anderen gut geht. Was für ein inneres Gefühl hast du? So, jetzt hast du den kleinen Mann auf dem Arm. Das heißt, er ist absolut tiefst mit dir, mit deiner Energie verbunden. Der spürt diesen Stress. Mhm. Der spürt, boah, meine Mama, die hat jetzt gerade Druck. Der spürt, hey, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, was ihn noch mehr aufwühlt. Mhm. Und da sich bewusst zu machen, okay, was braucht der kleine Mann in diesem Moment, dass er in den Zustand kommt, den du gerne haben wollen würdest. Das heißt, in Ruhe, in eine Entspannung. Dann musst du vorgehen mit der Energie. Mhm. Das heißt, du brauchst erstmal für dich eine innere Ruhe, einen Safe Space und sagst, okay, es ist jetzt gerade, wie es ist. Mhm. Das Wichtigste ist jetzt, dass ich bei mir bin, dass ich für mich jetzt gerade sorge, was brauche ich? Okay, ich brauche jetzt gerade mal einen Blick nach innen, 2, 3 tiefe Atemzüge, eine Verbindung mit meinem Körper, mein Puls geht nach unten, ich beruhige mich. Dann kann ich einen Safe Space bilden. Ich kann meinem kleinen Mann oder wem auch immer du gerade da bei dir hast, das Gefühl geben, hey, es ist alles gut. Du bist hier sicher. Und du wirst merken, er wird anfangen, sich zu entspannen. Mhm. Also diesen Blick von der Außenwelt in die Innenwelt zu richten, diesen Blick von den anderen zu dir richten und zu gucken, okay, was brauchst du? Da sind wir wieder auf dem Fahrersitz. Du bist für deinen inneren Zustand verantwortlich. Und dann geht dein Umfeld in Resonanz. Dein Innen bestimmt dein Außen. Und sich das zu erlauben, zu sagen, okay, ich bin es mir jetzt wert, also immer wieder bei dem, was bin ich mir wert? Ich bin es mir wert, dass mein innerer Zustand in Frieden ist. Und dein innerer Zustand ist deine Verantwortung. Und das ist die Basis. Daraus agierst du und führst du dein Leben. Und wenn wir den Blick nach außen haben, dann reagieren wir nur. Dann sind wir wie das Fähnchen im Wind. Dann, okay, der guckt so, der ist genervt, der ist mitleidig. Mhm. Und du verlierst dich darin, weil wem willst du gerade gerecht werden? Mhm. Werde dir gerecht.
Warum sind wir so sehr im Außen? Weil wir kommen ja eigentlich mit dieser Unbeschwertheit auf die Welt. Also dem kleinen Mann ist es wurscht, ob er nackt an Leuten vorbeiläuft, ob er laut im Zug ist oder was auch immer. Es ist einfach dann das Lernen, die Konditionierung, die Erfahrung, die er dann mit uns Erwachsenen hatte.
Absolut.
Und dann irgendwann wird er selber so, dass er sich hinterfragt, bin ich zu laut, zu nackig, habe ich die falschen Klamotten an, was auch immer.
Naja, wir Menschen, wir brauchen immer Orientierung. So, und eine Orientierung hole ich mir natürlich als Kleinkind erstmal vom Außen, weil ich innen noch keine habe. Mhm. Ich habe keinen Erfahrungsschatz. Also mein Konto ist leer. Ich bin plain hier auf diese Welt gekommen, mal abgesehen von früheren Leben und von unserem Urwissen und unseren Urinstinkten. Aber als Mensch komme ich erstmal hier mit Zero Erfahrung auf die Welt. Und dann habe ich Orientierung und die Orientierung geben mir natürlich meine Bezugspersonen in meinem Umfeld. Und ich merke, okay, wenn ich das mache, kriege ich die Reaktion, die fühlt sich gut an. Mhm. Wenn ich das mache, kriege ich die Reaktion, die fühlt sich nicht gut an. Ich will natürlich ein gutes Gefühl. Also gucke ich, dass ich mich danach orientiere, wo ich mich gut fühle. Es kippt dann so ein bisschen, wenn die Grundversorgung ins Wanken gerät. Also wenn Kinder keine Aufmerksamkeit bekommen, wenn die Eltern überfordert sind, wenn ich sage jetzt mal, ein Kind so nebenbei läuft, weil es aus irgendwelchen Gründen oder Umständen nicht anders möglich ist, dann wird das Kind nach Aufmerksamkeit rufen, weil es den Safe Space braucht, versorgt zu sein, weil es nicht alleine überlebensfähig ist. Und wenn es dann in eine Situation kommt, wo es um Hunger geht, wo es um vielleicht auch die Windeln wechseln geht, wo es um Zuneigung geht, wo es um Aufmerksamkeit geht, weil es braucht das Kind, um sich zu entwickeln, um alles zu lernen, was ich zum Leben brauche, ob es die Sprache ist, ob es die Bewegung ist, ob es sich selbst zu versorgen ist. Das ist ja alles ein Lernprozess. Und das fordert das Kind einfach ein, wenn es nicht bekommt. Das ist in unserem Naturell. Und diese Orientierung, die ist der Maßstab, wie wir uns entwickeln. Und wenn natürlich ein Vorleben ist, okay, du darfst hier nicht nackt rumlaufen, weil die Eltern der Meinung sind, das tut man nicht, das macht man nicht, das gehört sich nicht, dann wirst du merken, dass dein Kind wahrscheinlich am Anfang erstmal rebelliert und keine Lust hat, eine Hose anzuziehen. Weil das genießt es, frei zu sein und es genießt dieses, wie Gott mich schuf, in der Welt sich zu zeigen und hat ja keine Scham. Also das kennt das ja gar nicht. Und dann projizieren wir das darauf und irgendwann ist es halt normal, eine Hose anzuziehen. Das bedeutet, es wird umgedreht. Dann wird es vielleicht irgendwann mal unnormal, keine anzuhaben. Und dann ist es diese Scham, die dann entsteht, weil ich ja etwas mache, wo ich kein gutes Gefühl habe. Und diese Orientierung, die setzt sich natürlich in alle Richtungen fort. Und ich bin Tante von 4 Neffen, von 4 wunderbaren Wesen. Und meine Schwester und ich, wir haben einen sehr gleichen Humor und wir können uns bis zu den Tränen hingeben zu lachen. Und die Kids, jeder, der Kids hat oder im Umfeld hat, weiß, die haben die genialsten Ideen, die nicht immer so für unsere Gesellschaft kompatibel sind. Ja. Und ich weiß nicht, wie oft wir da sitzen mit aufgepusteten Backen und uns das Lachen verkneifen. Weil sie sagt, wenn wir jetzt lachen, dann macht er das natürlich immer. Weil die Resonanz, die Erfahrung ist, ey, die lachen, ich kriege ein gutes Gefühl vermittelt, wenn ich das mache. Also mache ich mehr davon, weil ich möchte ja, dass mein Umfeld mir ein gutes Gefühl gibt, indem dass sie lachen. Und da diese Orientierung, diese Leichtigkeit zu vermitteln, ist halt manchmal nicht so einfach. Aber ja, wir werden geprägt von unserem Umfeld, was ist normal und was nicht.
Wie kommt man nur dahin wieder zurück? Ich höre hier jetzt gerade zu, ich bin erwachsen. Ich habe all die Erfahrungen gemacht, die kann ich jetzt nicht mehr einmal löschen. Und natürlich klingt es einfach zu sagen, okay, wenn du morgen aus dem Haus gehst, zieh dich mal so an, wie du wirklich Lust darauf hast. Trotzdem ist ja im Kopf, also ich sehe ja diese Blicke, ob die jetzt da sind oder nicht, aber ich fühle sie ja. Das ist jetzt ja nur ein Beispiel. Also wie schaffe ich da wieder zurückzukommen, mir das Stück für Stück wieder zurückzuholen zu dieser kindlichen Naivität? Ist mir doch egal, was Menschen sagen, ich bin ich.
Ja, wenn wir mal so in die Welt von oben herab gucken, so aus der Vogelperspektive, dann ist die Welt ja schon sehr kunterbunt. Also es ist ja alles da. Also ich weiß nicht, ob ich mich so verrückt anziehen könnte, dass es tatsächlich verrückter wäre als das, was es schon gibt. Also darf ich für mich erstmal prüfen, okay, was denke ich denn über die Welt? Also wo bewerte ich denn überhaupt andere? Wo sage ich denn, das ist jetzt für mich nicht normal? Wo habe ich jetzt vielleicht diese Einstellung, der andere ist wie ein schräger Vogel oder der kleidet sich jetzt irgendwie unangepasst? Da darf ich schon mal gucken. Weil meine Welt, mein Normal ist halt nicht das Normal von den anderen. Also wo ist es wirklich wahr, dass die Welt über mich so urteilt? Und wo bin ich denn wirklich so out of the box? Und gleichzeitig geht es vielleicht auch darum, gesehen zu werden. Wenn ich natürlich wie so eine graue Maus, wie alle Lemminge umherlaufe, dann falle ich halt nicht auf. Dann werde ich halt auch nicht gesehen. Und wenn ich mich mit mir mal auseinandersetze, wo werde ich denn bei mir selbst nicht gesehen? Also wo sehe ich mich nicht? Da möchte ich natürlich von den anderen auch nicht gesehen werden. Und dann ist das schon das erste Mal so eine Hürde, die ich mit mir selbst schon mal in meinem Kontakt zu mir lösen kann, damit ich mich draußen wohlfühle, damit ich mich abkoppel von den anderen. Also wenn ich mich jetzt schminke, wenn ich jetzt einen roten Lippenstift auftrage und ich habe noch nie einen roten Lippenstift getragen, ich finde ihn aber bei anderen schön, bei anderen normal, kann es durchaus sein, dass ich mich damit verkleidet fühle. Dann spüre ich mal hinein, okay, warum möchte ich den denn überhaupt tragen? Trage ich den wirklich, ehrlich, wahrhaftig nur für mich, weil ich mich dann schön finde? Oder trage ich ihn, damit ich gesehen werde, dass ich auffalle, damit mich andere sehen oder dass ich mich schöner fühle? Und ist das, was ich dann damit erreiche, auch das, was sich für mich gut anfühlt? Dann werde ich auf einmal angeguckt, fühle ich mich damit wohl? Also das ist einfach ein Prozess. Dann fange ich vielleicht an, wenn ich noch nie einen Lippenstift getragen habe, dass ich vielleicht erst mal was Zartes trage und ich gewöhne mich daran. Dass ich vielleicht mal gucke, okay, ich trage mal einfarbiges Teil. Also dieses, ich muss ja nicht immer von 0 auf 100 in die Dinge hineinspringen. Ich probiere mich einfach aus, wo ist meine Grenze? Wo fühle ich mich wohl? Und wir haben so einen Verallgemeinerungsfilter in unserem Kopf. Mit dem kann ich trainieren. Ich kriege vielleicht als kleines Kind immer gesagt, oder ich höre es, wie meine Eltern zu anderen sagen, ja, der ist schüchtern. Ja, sag mal Hallo, gib mal die Hand und das Kind will es nicht. Und die Eltern entschuldigen das, na, der ist schüchtern. Dann wachse ich damit auf, mit diesem Satz, na, ich bin schüchtern. Und irgendwann glaube ich das, weil ich bin halt schüchtern. Dann überträgt sich das in der Schule. Ich will nicht vor Leuten sprechen, ich will mich nicht zeigen. Ja, ich bin schüchtern. Und es prägt sich ein. Und keine Ahnung, vielleicht habe ich es nie hinterfragt, vielleicht wäre ich gar nicht schüchtern, aber das ist halt so in meinem Feld immer gewesen. Und dann kann ich anfangen, mal zu gucken, okay, wo ist denn meine Hürde? Kann ich mal jemanden auf der Straße einfach ein Hallo sagen als erstes, ohne dass jemand mir Hallo sagt? okay, kriege ich hin, nichts passiert. Im besten Fall sogar noch ein Lächeln zurück. Dann vielleicht mal ein bei der Bedienung, bei einer an der Kasse, beim Bäcker, wo auch immer, einen schönen Tag wünschen. Mal einen Satz dazu sagen. Okay, ist immer noch nichts passiert. Und so kann ich mich langsam daran trainieren, selbstbewusster zu werden und vielleicht mal ein Kompliment machen. Bis ich es dann im besten Fall mal schaffe, vielleicht mal jemanden zu einem Cocktail einzuladen, in der Diskothek anzusprechen, auf der Straße irgendwie ein Gespräch anzufangen, im Wartezimmer, im Bus, in der S-Bahn, keine Ahnung, wo auch immer. Einfach Stück für Stück mich daran tasten und irgendwann wird dein Kopf begreifen, okay, diese Waagschale kippt. Ich habe jetzt meinetwegen 1000 Mal gehört, ich bin schüchtern. Jetzt habe ich 1001 Mal eine Erfahrung gemacht. Ich bin über dieses Ich bin schüchtern hinausgegangen und es ist nichts passiert. Und dann irgendwann kippt das und mein Kopf sagt, ich bin gar nicht schüchtern. Das ist unsere Verallgemeinerung, das können wir uns antrainieren. Speedway wäre, du gehst ins Coaching und lässt dir Mutter rauscoachen.
Dann geht es ein bisschen schneller, aber es ist ein schönes Bild von diesen kleinen Momenten, die ich mir schaffe. Was sind meine Themen?
Ja.
Und wie komme ich so Stück für Stück da raus, ohne dass ich gleich das Große machen muss?
Ja.
Weil klar, das klingt natürlich dramatisch, wenn ein vermeintlich schüchterner Mensch vielleicht gerne eine Partnerin, einen Partner hätte und es dann darum geht, ja, dann zieh mal los, geh in den Supermarkt und der dann an den Bananen steht, den sprichst du jetzt mal an. Es ist natürlich eine Riesenhürde, als würde ich plötzlich auf einer Bühne stehen mit 100.000 Leuten und denke mir so, oh Gott, bist du wahnsinnig? Aber es ist das einfache Hallo vielleicht mal. Und da, ich liebe es manchmal, wenn ich im Urlaub auf Amerikaner treffe, weil die ja das in einer Lockerheit oft schaffen, einfach Komplimente zu machen, in einer Art und Weise Menschen anzusprechen, mit einzubinden. Da passiert selten eine wirkliche Freundschaft daraus, aber dieses Zwischenmenschliche einfach, passiert doch nichts, lass uns doch einfach mal kurz quatschen. Davon versuche ich mir immer wieder ein bisschen was abzugucken, weil es ist echt herrlich, das zu sehen.
Absolut. Was natürlich, wenn du große Schritte gehen möchtest, mit People-Pleasing einen wahnsinnigen Changer ergeben kann, wenn du aufhörst, dich den anderen anzupassen, wenn du glaubst, ich muss mich so und so verhalten, dass mich die anderen akzeptieren, dass ich bei den anderen dazugehöre, dass ich dazu passe. Und tatsächlich du vielleicht im schlimmsten Fall gar nicht weißt, was du eigentlich machen wollen würdest. Im Zwischenfall wüsstest du es, aber du umgehst dich und begrenzt dich und verbiegst dich und passt dich an und dir geht's einfach nicht gut. People-Pleasing ist ein ganz, ganz großes Thema. Wenn wir aufhören, dass wir gefallen wollen, wenn wir aufhören, dass wir uns anpassen, verbiegen, vielleicht teilweise sogar selbst verraten, unsere eigene Meinung, unsere Überzeugungen verraten, nur damit wir in der Arbeit bei den Arbeitskollegen nicht anecken, dass wir vielleicht in einer Clique, wo wir seit 10, 15 Jahren mit dabei sind, immer noch dazugehören, dass es für alle irgendwo passt. Du wirst dich selbst Stück für Stück einfach immer mehr verleugnen. Und das ist wie so ein Tod auf Raten. Also deine eigene Persönlichkeit stirbt immer mehr. Und im schlimmsten Fall hat sie noch nie gelebt. Und da sind wir wieder genau an diesem Punkt. Wer bist du? Lerne dich kennen. Was möchtest du? Und dann kommen natürlich die Ängste hoch. Alleine zu sein, mit niemandem mehr Kontakt zu haben. Aber Persönlichkeitsentwicklung, Tiefenbewusstsein, geht seltenst, ohne dass ich mein Umfeld verändere. Es geht seltenst, ohne dass ich alte Strukturen loslasse. Es geht seltenst, ohne dass ich tatsächlich in meinem Umfeld gravierende Entscheidungen treffen muss. Das heißt nicht, dass sie für immer sind. Vielleicht gehen sie zu einem gewissen Zeitpunkt wieder. Aber einen Safe Space zu kreieren, wo du sein kannst, ob das jetzt erstmal nur mit dir ist, ob das vielleicht in einer Community ist, ob das vielleicht, weil du bei einem Vortrag warst oder bei einem Seminar warst, mit den Teilnehmern dich erstmal austauscht. Aber investiere Energie in den Raum, in dem du dich zeigen kannst, in dem du sein kannst. Weil das ist das, worum es in deinem Leben geht. Wenn du entdeckst, wer du bist, warum du hier bist, kannst du dein Leben lenken, dann kannst du es führen. Dann hast du wie so ein kosmisches Navi, dass du auch weißt, wo du hin willst. Nur wenn ich einfach keine Ziele habe, wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, nicht wo mein Außen mich sehen will, nicht wo ich glaube, wo ich hin sollte, dass ich für die Gesellschaft passe, nicht wo ich glaube, was ich erreichen sollte, dass ich eine gute Mama, ein guter Papa bin, sondern für mich.
Was aus mir herauskommt.
Was aus mir herauskommt.
Macht es Sinn, sich da wirklich hinzusetzen, Blatt Papier, Stift und mal wirklich sich zu überlegen, okay, was sind denn die Dinge, die ich glaube? Was sind denn die Dinge, die mich begleiten, die mich zurückhalten, um überhaupt mal so einen Überblick zu bekommen, um zu sagen, okay, und jetzt lass da mal reingehen. Also es ist für mich immer wieder eine spannende Frage, die, glaube ich, viele Eltern nachvollziehen können. Wenn dann Kinder auf die Welt kommen, beginnt ja eh schon eine Art von Reflexion. An was glaube ich und was hat man mir übergestülpt? Also dieses, muss der Teller am Tisch aufgegessen werden? Ja, das fanden meine Eltern, das ist richtig. Finde ich es so? Nein. Möchte ich so weitergeben? Nein. Das braucht aber ein Bewusstsein, dass ich mir die Situation anschaue und wirklich hineinfühle, glaube ich da selber daran. Und ich frage mich gerade, ob es Sinn macht, das einfach mal wirklich auf Papier zu bekommen, um dann wie so meinen eigenen Plan zu erstellen und zu sagen, okay, jetzt gehe ich diese einzelnen Themen an. Was ist denn das, was mich wirklich erfüllt, ausmacht, wie ich denke, an was ich glaube?
Das kann es sicherlich sein, wenn du für dich schon an dem Punkt bist, dass du es benennen kannst. Mhm. Wenn du für dich an dem Punkt bist, wo du sagst, ey, irgendwas läuft hier nicht in die Richtung, wo ich das hin will, dann ist Aufschreiben, Journalen immer ein guter Punkt, es zu Papier zu bringen. Mhm. Manchmal hilft es auch, so eine Reflexionsminute am Abend, so 2, 3 Dinge, was war gut, was war nicht gut und am Morgen, okay, was will ich denn heute erleben? Es gibt so Dankbarkeitsrituale, dass du dir 5 Dinge am Abend aufschreibst, für was bin ich heute dankbar? Ich persönlich habe da eine differenzierte Meinung dazu, weil es hilft nichts, wenn das Gefühl nicht dabei ist. Mhm. Wenn ich es nur aus der Ratio heraus mache, wenn ich sage, okay, ich bin dankbar, dass ich das Haus habe, dass ich was zu essen habe, dass ich Klamotten anzuziehen habe und so weiter und ich fühle es nicht. Und ja, es mag auch vielleicht ein Weg sein, dass ich erstmal mit dem Rationalen anfange, um dann tiefer zu kommen. Mhm. Wenn ich mir zum Beispiel die Challenge stelle, es müssen jeden Abend 5 andere Dinge sein. Dann bin ich halt über kurz oder lang an einem Punkt, wo dieses schnelle, rationale nicht mehr ausreicht, sondern da muss ich ein bisschen tiefer graben und dann kann ich durchaus tiefer gehen. Hm. Ich bin so ein All-in-Mensch. Mir geht das alles zu langsam. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit. Ja. Ich kann damit anfangen, mich damit auseinanderzusetzen. Wenn wir es von der anderen Perspektive aufzäumen, gibt es so 2, 3 Grundglaubenssätze, an denen ich eine Orientierung finde. Bin ich gut genug? Bin ich liebenswert? Bin ich wertvoll? Und das ist so eine Basis. Wenn ich diese Glaubenssätze für mich mit allen Zellen meines Körpers fühle, wenn ich weiß, okay, ich bin geliebt, ich bin gewollt, ich bin gewählt, ich bin wertvoll und ich bin genug, ohne Leistung, ohne das, was ich tue, ohne das, was ich gebe, ohne People-Pleasing, ohne all diese Dinge, nur weil es mich einfach gibt, dann hast du Riesenmeilensteine erreicht. Und dann gibt es halt verschiedene Wege, wie komme ich dahin? Und das können Wege sein, die 10, 20, 30 Jahre dauern. Wenn ich so meine ersten Jahre angucke, aus heutiger Sicht würde ich mir absolut eine Bettina an meiner Seite wünschen, die mir Abkürzungen zeigt. Aber diese Evolution, in der wir sind, hat ja dazu gedient, dass Pioniere entstanden sind, dass viele Menschen diese Wege gegangen sind, damit wir sie jetzt abkürzen können. Und du wirst Social Media in einer Überfülle durchscrollen, durchgoogeln, durchsuchen können und wirst auf alles eine Antwort finden. Hm. Also wie tief willst du gehen? Wo stehst du gerade in deinem Leben und wo willst du hin? Und da darfst du für dich selbst entscheiden, okay, um was geht's gerade? Geht's da in der Kindererziehung gerade darum, dass ich 2, 3 Dinge, 2, 3 Muster erkenne, die ich verändern möchte? Dann mag das durchaus ausreichen. Mhm. Wenn du aber in deiner Vergangenheit meinetwegen eine Beziehung hast, die sich immer und immer wiederholt in den Mustern, dann reicht einfach ein bisschen Aufschreiben nicht. Dann da geh tiefer. Wenn du den Arbeitsplatz wechselst und die gleiche Situation innerhalb kürzester Zeit wieder vorfindest, und denkst dir, okay, jetzt habe ich schon wieder eine doofe Arbeitskollegin und jetzt ist mein Chef schon wieder so zu mir. Ja. Jetzt bin ich schon wieder der Arsch, der Überstunden macht und nicht gesehen wird. Dann hat es mit dir zu tun. Mhm. Wenn im Freundeskreis die Dinge sich wiederholen und so weiter. Wenn vielleicht auch dein Körper dir wiederholt, immer wieder Signale sendet. Dann ist es an der Zeit, tiefer zu gehen und dann kann ich dir nur raten, hol dir jemand an die Seite. Also prüf für dich, was fühlt sich richtig an, wo stehst du, wo willst du hin? Geht es darum, jetzt ein paar Sachen aufzuschreiben? Geht es darum, das ein oder andere Buch zu hören, einen Podcast vielleicht in dem Fall jetzt gerade zu hören? Oder ich gehe vielleicht auch mal in so eine Community, ich gucke mir vielleicht auch mal Bettina in live an und kann ihr mal eine Frage stellen, die mich dann schon weiterbringt. Oder brauche ich wirklich einen Personal Trainer, einen Sparringspartner, mit dem ich mal ganz, ganz tief tauchen kann?
Wenn ich so meine Historie betrachte, ich glaube, wie wahrscheinlich viele andere Frauen, habe ich Dutzende Diäten hinter mir. Und das ist ja so dieser einfache Weg, dann zu sagen, okay, da sind 10 Kilo zu viel. Ab morgen werden Kalorien gezählt, die Kilos sind runter, Problem gelöst, check.
Ja.
Ein Jahr später mache ich das Gleiche wieder. Ein Jahr später mache ich es wieder. Und es hat lang für mich gedauert und dann auch mit Hilfe zu verstehen, warte mal, du kannst das jetzt dein Leben lang durchziehen. Mal sind es 5 Kilo, mal 10. Vielleicht sind es nach der Schwangerschaft 15, aber egal. So, du gehst immer wieder diesen gleichen Strudel. Oder ich lerne zu verstehen, was steckt denn eigentlich dahinter? Warum esse ich mir denn das wieder auf? Warum habe ich denn nicht verstanden, ich fühle mich doch jetzt gerade gut? Wieso passiert es denn wieder wie ein Kreislauf einmal erneut? Und da jemanden an der Seite zu haben, ich schaue dir das mal an und komme aus diesem Strudel raus, dass nicht wieder in einem Jahr die nächste Diät ansteht.
Deswegen ist auch mein Spruch, Bewusstsein ist ein Lifestyle. Und wir haben immer eine Ursache, eine Wirkung und eine Auswirkung. Und es macht halt keinen Sinn, immer nur an der Auswirkung, in der sogenannten Symptombehandlung stehen zu bleiben. Wir dürfen halt auch mal gucken, okay, wie tief geht's denn? Wo ist denn die Wurzel? Wo ist denn dieser erste Samen gesät worden, dass das eine Spirale ist? Und es muss nicht immer das Gleiche sein, wenn ich 5-mal diese 10 Kilo wieder drauf habe und ich gebe es 5-mal wieder runter, weil manchmal verschieben sich natürlich auch die Symptome. Wenn ich das eine gelöst habe, dann ist es eine Symptomverschiebung. So der eine hört zu rauchen auf und dann fängt er an, Schokolade zu essen. Ich höre auf, vielleicht pedantisch meine Wohnung zu sortieren und alles hier klar zu machen, dann fange ich aber vielleicht im Extremsport an oder im Extremen an Sport zu machen. Also kompensiere ich es, verschiebe ich es nur. Mhm. Sind die Routinen, die ich mir angewöhne, besser als die alten? Mhm. Habe ich eine bessere Gewohnheit oder gehe ich vielleicht in das andere Extrem? Und da zu gucken, okay, was brauche ich denn, dass es ein Lifestyle wird, dass es ein Weg ist, den ich leben möchte und ich sage, gut, hey, ich gucke dahinter und ich bin es mir tatsächlich wieder wert, ein Leben zu kreieren, wo die Dinge selbstverständlich sind, wo sie normal sind, wo das Alltag ist und ich das Alte vergesse, dass es das gar nicht mehr gibt. So, ich nehme immer die gute Tasse. Ich nehme immer das tolle Glas und ich mache mir immer einen Milchschaum.
Ja. Oder ich nehme bewusst diese 2 Kilo zu. Beste Szene, Julia Roberts in Eat, Pray, Love, die sich irgendwann in Rom eine neue Hose kauft, weil sie sagt, das ist Leben. Ich will Pasta essen, Pizza, das gehört mit dazu. Ich muss mich nicht in diese Hose reinzwängen, ich will leben. Dann sind die 2 Kilo auch definitiv anders zugeordnet wie vielleicht durch irgendwas anderes im Leben.
Absolut. Also das ist ja auch wieder, warum mache ich das? Warum glaube ich, dass ich mit 5 Kilo weniger attraktiver bin? Dass ich mit 5 Kilo weniger vielleicht erfolgreicher bin? Dass ich mit 5 Kilo weniger vielleicht meinen Mr. Right, meine Mrs. Right finde? Dass ein Sixpack dafür sorgt, dass ich anerkannter bin? Und da wieder, mach es für dich, dass du dich wohlfühlst. Natürlich, klar, wenn du einen Körper hast, in dem du dich wohlfühlst, wirst du dich anders zeigen, du wirst anders eine Ausstrahlung haben. Aber wenn du dich quälst und wenn es ein Umzu ist und du mit dem Widerstand ins Fitnessstudio gehst, wenn du mit dem Widerstand Sport machst, erstens ist die Verletzungsgefahr viel, viel höher. Also es kann durchaus sein, dass dein Körper sagt, so nicht, und du verletzt dich einfach und bist dann wieder aus dem Training raus. Oder du bist mit dir so unzufrieden, weil es nie genug ist, weil es nie sportlich genug ist, weil es nie sexy genug ist. Dann wirst du für die Partnerwahl auch nicht attraktiver. Dann bist du sicherlich attraktiver, wenn du entspannt bist, dein Essen genießt und sagst, ey, ich liebe das. Dann wird dein Gegenüber das faszinierend finden, wie du genießen kannst, wie du das Leben feierst, wie du im Leben bist. Und glaub mir eins, ich glaube nicht, wenn ich jetzt mit der Frauenwelt hier rede, dass Männer das toll finden, mit dir in einem Restaurant zu sitzen und du knabberst am Salatblatt rum und es ist dieses Gefühl, hey, nee, ich darf nicht und kann nicht. Der will das Leben mit dir genauso feiern. Und umgekehrt sicherlich auch so. Du möchtest sicherlich einen Mann, der im Leben steht, der nicht Kalorien zählt, der sich nicht nur von Eiweißshakes ernährt, also wenn sich natürlich zwei treffen, dann perfect match, ja, gar keine Frage, wenn das im Ernährungsplan für beide passt. Aber wenn du sagst, ey, ich genieße das Leben, ich möchte, wenn ich reise, das erleben und auch schmecken und spüren, was in diesem Land gegessen wird. Und der sagt, nee, also bei mir gibt es heute noch einen Eiweißshake. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt an dem Part sind, ja, dieses Leben, dieses Erleben ja ganz, ganz viel mit Genuss zu tun hat. Und Genuss ist Leidenschaft, das ist Begeisterung. Und ja, ich kann natürlich auch den Sonnenuntergang genießen, ich kann das Meer genießen, ich kann den Wind genießen, ich kann den Spaziergang genießen, ich kann das Kuscheln genießen. Auch das gehört dazu. Also wenn du das Gefühl hast, du hast einen Überkonsum, wo fehlt dir auf der anderen Seite der Genuss? Wenn du ganz viel Süßes isst, wo ist deine Süße des Lebens? In etwas anderen. Also energetisch gesehen ist die Liebe die Süße des Lebens und mach sie nicht abhängig von einem Gegenüber, sondern gucke, wo kann die Liebe zum Leben, die Liebe zum Detail, die Liebe zu dir, zu deinem Job, zu deinem Leben diese Süße erfüllen. Und du wirst vielleicht merken, okay, wenn ich mir die Süße auf diese Art und Weise gebe, brauche ich sie vielleicht nicht mehr in Form von Kalorien.
Oder sie schlägt anders zu Buche. Also ein Croissant, was ich mir voller Freude gönne, hat vielleicht sinnbildlich oder vielleicht auch dann wirklich körperlich nicht die Kalorien, wie ich esse sie heimlich abends auf dem Sofa, weil ich irgendwie noch das Gefühl habe, mir fehlt irgendetwas oder ich muss das jetzt irgendwie kompensieren oder das, ich habe das Gefühl, ich brauche noch irgendwie Zucker.
Ja, und du wirst es, wenn du es genießt, ja auch bewusst essen.
Ja.
Das heißt, du realisierst es, dass du es isst. Ich habe viele Jahre im Außendienst gearbeitet und ich weiß nicht, wie viele Momente es in meinem Leben gab, wo ich irgendwo stehen geblieben bin, habe mir schnell irgendwas geholt, habe es gegessen und wusste hinterher eigentlich nicht mehr wirklich, was ich gegessen habe. Und war eigentlich immer noch hungrig, weil ich war nicht bei mir, ich war nicht da. Und wenn du da bist, wenn du wirklich es schmeckst, wenn du dieses Croissant, also in meiner Welt wäre es ein Pistaziencroissant.
Bei mir auch.
wirst du jeden Bissen genießen und dann wird es dich sättigen, es wird dich nähren und wahrscheinlich würdest du es sogar noch teilen, weil es nicht darum geht, das Ganze jetzt in dich hineinzuschlingen. Ist es aber eine Kompensation, dann wirst du es essen. Es geht dir vielleicht hinterher gar nicht gut, weil es zu schnell gegessen, vielleicht auch im Magen sich gar nicht wohlfühlt, weil vielleicht noch Cortisol mitspielt, weil es im Stress war. Mir schon ein schlechtes Gefühl dabei selber gebe, weil ich das jetzt tue und es nicht hingekriegt habe, in der Bäckerei schon Nein zu sagen, aber jetzt will ich es nicht wegschmeißen, weil jetzt habe ich es ja schon gekauft. Also mit welchen Emotionen drumherum beschäftige ich mich und tatsächlich wird es mir dann eben ganz anders in dem Körper ein Gefühl geben, aber nicht das, was es wäre, wenn ich es wirklich genieße.
Jetzt habe ich Hunger auf Pistaziencroissant, aber das nur jetzt mal kurz am Rande.
Das kann dir mit mir öfter passieren. Frag mal ein paar, da gibt es ein paar mehr davon, die das schon erlebt haben.
Ist aber auch verdammt lecker, wer das erfunden hat.
Aber das ist auch so spannend, ne? Das ist ein Hype. Wenn wir so mit diesen Hypes mitgehen, prüfe, ist das wirklich deins? Weil meine Schwester hat das vor kurzem irgendwann mal gesagt, du brauchst ja schon immer Pistazien. Ja, das stimmt, aber es war halt diese Verfügbarkeit früher gar nicht da. Es gab halt nicht an jeder Ecke Pistazien und natürlich mit Dubai-Schokolade ist das Ganze nochmal mehr publik geworden und es gibt, glaube ich, mittlerweile fast alles irgendwie auch in Geschmacksrichtung Pistazie. Ja. Aber ich mochte das schon immer und ich kann mich auch daran erinnern, ich habe eine Zeit lang mal viel in Italien gelebt und habe dann hier auch angefangen, Espresso zu trinken, so Anfang meiner 20er Jahre. Und mein Freundeskreis immer, wie kann man sich so eine Pfütze Kaffee bestellen? Das ist doch so ein Schluck, das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Aber ich habe das damals schon, diese Kultur so genossen, so an der Theke und diesen Espresso. Ich mag das. Also machst du die Dinge für dich, weil du sie magst? Und mir war das egal, ob das die anderen witzig finden oder nicht. Heute wird das wahrscheinlich keiner mehr sagen, weil es ist normal. Oder machst du es, weil es halt gerade ein Hype ist und du springst halt mit auf? Also was magst du wirklich? Was schmeckt dir wirklich? Oder ist es halt, weil es alle machen? Alle bestellen den Aperol und du bestellst ihn mit, obwohl er dir vielleicht gar nicht schmeckt. Also darfst du auch für dich so ein bisschen, ja, die Ausnahme sein, die Extraportion sein? Oder machst du alles, damit du dazugehörst, damit du nicht auffällst?
Und das zeigt meine Erfahrung mit all den Jahren, wenn ich mit Freunden oder Freundinnen essen war, die es besonders genossen haben, die gesagt haben, ich bestelle mir jetzt zwei Dessert noch, die das aus voller Überzeugung gemacht haben, die sind immer gefeiert worden. Dafür, dass sie es gemacht haben. Ja. Weil keiner am Tisch, alle so, nee, du, man hat schon gemerkt, nee, das war ein bisschen viel, vielleicht dann doch nicht mehr. So, doch, natürlich, ich habe doch Hunger, ich nehme Tiramisu und Panna Cotta, dankeschön. Und als wäre so eine Energie am Tisch plötzlich da gewesen von, wow, da hat jemand den Mut, sich jetzt da in einer Siebenergruppe alleine hinzusetzen, alle vielleicht klein mit ihrem kleinen Espresso, aber sie mit zwei großen Dessert vorne. Und dass da eher eine Bewunderung da ist, zu dem zu stehen, was man isst, anstatt das, was man, glaube ich, oder das, was wir auf dem Kopf haben von, was könnten die jetzt denken, dass ich mir das jetzt noch irgendwie am Abend reinpfeife.
Absolut. Und da kann ich nur unseren altbewährten Sigmund Freud zitieren. Alles, was dich an anderen triggert, hast du bei dir noch nicht geheilt. Alles, was du an anderen bewunderst, hast du in dir noch nicht entdeckt. Also in dem Moment, Bewunderung finde ich eine wunderschöne Energie. Also ich liebe es. Und wenn Bewunderung aufhört, dann solltest du gucken, dass du dein Umfeld wieder anpasst, dass du dich erhebst, dass du dein Umfeld erweiterst, damit du wieder Bewunderung spüren kannst und fühlen kannst, weil dann entdeckst du immer mehr Bewunderung in dir. Und ich finde das ein unfassbar schönes Beispiel.
Da steckt das wunderbare Wort Wunder ja auch dran, ne?
Ja.
Die Wunder des Lebens.